Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Hallo liebe Hörer, heute ist Mittwoch, der 28. März, Karwoche, und hier ist der Einspruch-Podcast. Mittlerweile schon Folge Nummer 18. Mein Name ist Markus Jung und bei mir ist
Corinna Budras. Hallo.
Hi.
Wir haben wieder irre Themen diese Woche, denn es ist viel passiert. Schon das Wochenende brachte einen Paukenschlag. Wir schauen auf die Verhaftung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Charles Puigdemont, von dem viele schon sagen, er sei der erste politische Gefangene der Bundesrepublik Deutschland. Und diese Verhaftung hat mit einem Schlag den Streit zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung wieder entflammt und nach Deutschland gebracht. Dann schauen wir auf das soziale Netzwerk Facebook, das gerade in der schwersten Krise seiner Unternehmensgeschichte ist. Und das bleibt natürlich nicht ohne juristische Folgen, die wir uns mal näher anschauen wollen. Der Mord an einer jungen Studentin in Freiburg, an der Studentin Maria, hat im vergangenen Jahr große Wellen geschlagen. Sie wurde von einem Asylbewerber aus Afghanistan vergewaltigt und ermordet. Nun hat das Landgericht Freiburg die höchste Strafe verhängt, die es in einem solchen Fall gibt. Auch darüber wollen wir sprechen. Und dann haben wir noch zwei Nachträge. Einerseits zum EuGH-Urteil zu den internationalen Schiedsgerichten, über das wir schon in einer früheren Sendung gesprochen haben. Markus wird uns gleich erzählen, wie sich das nun auf das wohl brisanteste Schiedsverfahren der Welt in Sachen Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland auswirken könnte. Und dann haben wir natürlich noch einen kleinen Nachtrag zu Stormy Daniels. Dann natürlich das gerechte Urteil, damit beschließen wir unsere Sendung. Bevor wir aber jetzt zu Puigdemont kommen und den Verwerfungen, die das hier auch in Deutschland gebracht hat, wollte ich noch einen kleinen Nachtrag zu der vergangenen Sendung bringen. Denn in Sachen Roboterauto von Uber hat sich tatsächlich einiges getan seit dem vergangenen Mittwoch, an dem wir darüber sprachen. Denn damals war noch der Stand, dass die Polizei von Arizona behauptet hat, das Ganze sei ein ziemlich unvermeidbarer Unfall gewesen. Dann hat sie das Unfallvideo veröffentlicht und ich kann nur jedem raten, sich das mal anzuschauen. Das packen wir auch bei uns in die Shownotes, denn es ist wirklich ein ziemlich erschütterndes Dokument von Technik, wie sie versagen kann und das, was Menschen dann tun, wenn sie einfach nur daneben sitzen. Es hat sich jetzt gezeigt, dass dieser Unfall wohl vermeidbar gewesen wäre, denn die Technik, die jetzt schon vorhanden ist, kann das eigentlich. Das haben mir mehrere Leute bestätigt, Ingenieure, die an solchen Dingen arbeiten, die da forschen und die gesagt haben, dass Radarsysteme, Sensoren, die es schon jetzt auf dem Markt gibt, solche Situationen eigentlich beherrschen können. Also schlechte Sichtverhältnisse sind eigentlich für diese technischen Elemente gar kein Problem mehr. Auch die Straße war breit genug, da gab es gar keinen Einfluss von außen, der das in irgendeiner Art und Weise hätte beeinträchtigen können. Trotzdem hat die Technik hier versagt, trotzdem hat das Auto nicht im geringsten reagiert, als diese Frau auf die Straße gelaufen ist. Und auch die Sicherheitsfahrerin, die eben zu diesem Zeitpunkt eigentlich hätte eingreifen müssen, hat eigentlich am Handy gesessen und darum gespielt. Und all das wird höchstwahrscheinlich ja, erhebliche Konsequenzen haben. Das wird man in nächster Zeit noch beobachten können. Wahrscheinlich wird es auch da Klagen geben. Also was jedenfalls jetzt sich ad hoc getan hat, ist, dass der Gouverneur von Arizona Uber schon die Genehmigung entzogen hat für weitere Tests und jetzt das Ganze erstmal untersuchen wird. Das als kleiner Nachtrag, bevor wir jetzt zu Puigdemont kommen und den Verwerfungen hier.
Genau, Markus, Charles mit Vornamen, Puigdemont der Nachname. Den meisten Hörern und auch Lesern vermutlich dann seit letztem Jahr doch sehr bekannt geworden. Das ist der ehemalige Regionalpräsident der Region Katalonien in Spanien. Und da gab es ja im vergangenen Jahr, man muss da ein bisschen ausholen, den Versuch einer Abspaltung. Ein Referendum und die Zentralregierung in Madrid ist dagegen vorgegangen. Puigdemont hat sich dann abgesetzt, hat Exil gesucht und auch gefunden in Brüssel. Wohnt da, wie ich jetzt in der Vorbereitung auch gesehen hatte, in einer Villa, die bezeichnenderweise den Namen Waterloo, glaube ich, sogar trägt. Und agiert da weiterhin natürlich aber aus und formuliert da seine politischen Forderungen und war vergangene Woche in Finnland und hat dort gesprochen über die Herausforderung der Digitalisierung für Katalonien.
Also ein ziemlich unverdächtiges Thema.
Ein ziemlich unverdächtiges Thema. Man muss auch dazu sagen, das muss man auch da mal so ein bisschen ausholen, warum die politische Präsenz denn so da ist in einem doch für uns heute sehr juristischen Thema. Katalonien ist eine autonome Region in Spanien. Den Autonomiestatus gibt es seit 1932. Eigentlich geht das und das auch Selbstverständnis des Landes oder dieser Region deutlich weiter zurück. Ist eine Region, die sich sehr über ihre Sprache und eigene Kultur definiert, ähnlich wie die Basken. Katalanen gibt es beispielsweise auch über die Grenze hinweg nach Frankreich. Und man kann das nicht so ganz geografisch einordnen, denn eigentlich der Einfluss der Sprache und der Kultur geht auch den kompletten spanischen Mittelmeerküste runter und bis nach Valencia. Und auch die von uns, bei uns Deutschen, sehr beliebten Balearen sind auch sehr katalonisch geprägt. Und dann sieht das beispielsweise, wenn man auf Mallorca oder auf Ibiza unterwegs ist, dass doch sehr viele Ortsschilder zweisprachig ausgeschildert sind. Mhm. Also die Sprache ist ein ganz wichtiges Thema für die Katalanen.
Und im vergangenen Jahr ging es eben schon hoch her. Ne? Da erinnern wir uns an den Sommer, wo einfach auch schon aus Straßenschlachten und Demonstrationen für eine Abspaltung Kataloniens gefordert haben.
Genau, das mündete in diesem Referendum am Ende Oktober. Und nach dem Ergebnis musste Herr Puigdemont dann das Land eiligst verlassen. Es gab damals schon Versuche, ihn ausliefern zu lassen. Und der Konflikt, über den wir uns heute unterhalten, mündet eigentlich oder beginnt damit, dass Spanien in der vergangenen Woche erneut einen internationalen Haftbefehl ausgestellt hat. Und zwar mit diversen Vorwürfen, die da sind: Hochverrat, Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das sind drei Punkte, über die wir gleich dann nochmal reden müssen. Die werden dann später nochmal wichtig. Auf jeden Fall, wie macht das ein Land, einen seiner flüchtigen Staatsbürger in einem anderen Land aufgreifen zu lassen, ausliefern zu lassen und dann vor den eigenen nationalen Gericht dann zur Rechenschaft zu ziehen. Dafür gibt es innerhalb der EU schon seit einigen Jahren ein Gesetz und das nennt sich Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, kurz abgekürzt IAG. Und das ist, glaube ich, das Gesetz, mit dem man sich als deutscher gemeiner Jurist nicht so häufig beschäftigt, ja, aber seit Montag gesagt, wird das rauf und runter gejagt.
Noch nie gehört, aber jetzt genau auf einmal wird es relevant. Denn am Wochenende wurde eben Puigdemont auf seiner Reise von Finnland wieder zurück nach Belgien, ne?
Genau.
In Deutschland festgenommen auf einer Autobahnraststätte.
Genau, er ist in Dänemark über die Grenze und da hat man dann offenbar geschaltet und er wurde dann gewissermaßen kurz hinter der deutsch-dänischen Grenze aufgegriffen und festgesetzt und dann ging die ganze Gemengelage los. Zuständigkeit des Amtsgerichts, dann wurde der jeweilige oder hier zuständige Generalstaatsanwalt, der natürlich sonntags da keine Entscheidung mehr getroffen hat, noch angerufen, dann hat man das auf Montag verlagert und schlussendlich neben der ganzen politischen Brisanz und der politischen Diskussion, die es dann in Deutschland gab, wird sich jetzt dann zeitnah das Oberlandesgericht Schleswig damit beschäftigen müssen. Denn das ist nun mal auch gut so, muss man sagen, in Deutschland, dass wir diese Gewaltenteilung haben zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. In Berlin hat es ja von den diversen Bundestagsfraktionen schon ganz deutliche Äußerungen gegeben. Du hast bei der Einführung ja schon gesagt, Deutschland hat mutmaßlich hier seinen ersten politischen Gefangenen, wurde beispielsweise gesagt, oder auch, naja, ein hinkender Vergleich, der da kam, der letzte Katalane, den Deutschland ausgeliefert hat, nämlich damals 1940 von der Gestapo, ja, an die Franco-Diktatur, der wurde dann erschossen. Also ich finde, das ist natürlich in dem ganzen Kontext ein total hinkender Vergleich. Das ist richtig, einfach nicht die richtigen Worte und an dem Maßgabe, hier gefunden wird.
Kurz genau, aber es ist eben ein sehr, sehr brisanter Fall. Vielleicht gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück zu den drei Vorwürfen, die ihm jetzt tatsächlich zur Last gelegt werden von der spanischen Regierung, denn das ist sozusagen die Grundlage dessen, wofür er jetzt hier in Haft sitzt. In Schleswig-Holstein ist er eben, sitzt er hinter Gittern und wartet darauf, ob er nun nach Spanien ausgeliefert wird oder nicht. Mhm. Da hattest du schon gesagt, es sind drei Vorwürfe, die natürlich nach dem spanischen Recht gehen, also sich danach beurteilen lassen. Aber das Interessante ist, um zu einer Auslieferung zu kommen, braucht man ein deutsches Äquivalent.
Genau. Das ist dann tatsächlich der springende Punkt in der Sache. Vor die Klammer ziehen würde ich gerne aber noch, dass man natürlich nicht so auch Fälle gibt, in denen es nicht so eine komplexe rechtliche Prüfung gibt, nämlich dann, wenn du so einen Strafenkatalog hast von schweren Straftaten, die eigentlich in allen EU-Ländern nach bestimmten rechtsstaatlichen Maßstäben ähnlich bewertet werden.
Terrorismus, Terror zum Beispiel.
Cyberkriminalität, mittlerweile auch Menschenhandel. Also da finden auch im Sinne der Kooperation zwischen den Ländern der EU und abgesichert durch die Rechtsprechung des EuGH doch deutlich unkompliziertere und schnellere Abwicklungen statt und in dem Sinne dann auch Auslieferungen. Hier ist es aber tatsächlich so, dass wir uns da entgegen der Aussagen, die man auch so gelesen oder gehört hat, doch vermutlich auf eine wochenlange Hängepartie einstellen lassen kann, weil da wird es schon eine genaue Prüfung geben müssen durch das Oberlandesgericht. Wie du eben gesagt hast, wir haben diese drei Vorwürfe im internationalen Haftbefehl und unter Juristen ist die Diskussion entbrannt. Naja, was ist denn mit Hochverrat, Rebellion? Rebellion ist in Deutschland oder auch eine Abspaltung. Man hat da nochmal in den jeweiligen Verfassungen nachgeschaut, ist nicht als eigener Straftatbestand vorgesehen. Man kann drüber nachdenken bei der Untreue. Untreue ist ja bei uns auch ein Vermögensdelikt, 266 StGB, dir anvertrauter Gelder. Wir haben vorhin auch schon mal miteinander gesprochen, wo man da schauen könnte, wo das bei Puigdemont der Fall ist. Puigdemont war natürlich als Regionalpräsident mitverantwortlich, auch wie setzt man Steuergelder ein, wie geht man mit öffentlichen Geldern um, wie werden die verteilt. Und natürlich ist es ein Zentralstaat und trotz des Autonomiestatus und der Tatsache, dass die Katalanen schon seit deutlich über 20 Jahren auch eine eigene Mehrwertsteuer erheben dürfen, entbehrt das nicht der Tatsache, dass du ja irgendwie mit Geldern, die dir anvertraut werden, im Sinne des öffentlichen Amtes irgendwie tun lassen kannst, was du willst. Und ob an diesem Vorwurf konkret was dran ist, muss jetzt Schleswig sicherlich vorgreifen, einfach mal prüfen und dann einfach gucken, wäre das denn insoweit in Deutschland auch der Fall, dass man ihm Untreue vorwerfen könnte? Denn dann wäre man bei der Situation zu sagen, ja, wir sehen diese Untreue und diese Untreue, wie sie im internationalen Haftbefehl darstellt. Aber da wird noch einiges passieren.
Ja, also wenn man sich die drei Vorwürfe nochmal ansieht, dann haben wir eben einerseits die Rebellion. Das ist ja so ein bisschen nachvollziehbar vor dem Hintergrund, was wir im vergangenen Herbst hier gesehen haben. Wie genau wird das definiert oder was steckt dahinter, Markus?
Ja, Rebellion, das ist ja implizit, jetzt hat man sich natürlich als deutscher Jurist oder auch im Justizministerium wahrscheinlich dann mal mit dem spanischen Gesetzbuch auseinandergesetzt und hat dann das abgeglichen und festgestellt, dass es so ein Äquivalent in Deutschland nicht geben wird. Rebellion, man muss dazu sagen, dass die Spanier einfach durch ihren Staatsaufbau ja verschiedene autonome Regionen ja auch haben und auch in der jüngeren Vergangenheit, gerade nach der Franco-Diktatur, doch das ein oder andere Schwierigkeit als Staat auch in die Demokratie hatten und vermutlich auch deswegen so an diesem Straftatbestand hängen. Man erinnert sich daran, dass er damals als der frühere König Juan Carlos relativ früh oder jung an der Macht war, dass da ja auch ein Versuch, noch einen Putsch gab. Da sind dann auch bewaffnete Soldaten ins Parlament eingedrungen, haben dann angefangen, da rumzuschießen. Das sind Punkte der Rebellion. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, wenn jemand aufruft und sich aus einem vermutlich demokratisch geleiteten Aufruf dann Gewalt oder Gewaltaufrufe hervorrufen lassen oder auch so manifestieren, so wie wir es gesehen haben, wie du es ja schon geschildert hast, weiß nicht, ob man das so weit dehnen kann an der Rebellion. Wir Deutsche haben da ein bisschen Schwierigkeiten, uns das vorzustellen.
Gibt es bei uns schlicht und ergreifend auch nicht als Straftat.
Das Justizministerium sagt, im StGB gibt es diesen Wortlaut, den Vorwurf der Rebellion nicht. Man sagt dann aber zum Beispiel auch, den Straftat des Hochverrats, ob man das gleichzusetzen kann, das müssten die konkreten Behörden, damit ja auch die schleswig-holsteinische Justiz erstmal prüfen. Laut StGB, ich habe da jetzt nochmal nachgeschaut, konkretisieren die das, dass ein Hochverrat nur dann strafbar ist, wenn er mit Gewalt oder mit Drohung von Gewalt begangen wird. Mit Drohung von Gewalt ist ja wiederum auch was uns Juristen sehr vertraut ist durch die Vermögensdelikte, wenn wir so an Nötigung, Repressung, auch Raub dann natürlich denken. Und das muss man natürlich schauen, kann man ihm das konkret vorwürfen oder ist er dann eher wegen einer Anstiftung und einer Beihilfe Strafe dran. Ne? Das ist eher so das andere Thema. Hm. Wir haben schon darüber gesprochen, über die Unterschlagung öffentlicher Gelder. Das ist vielleicht das, was auf der Hand liegen könnte.
Genau, ja. Vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück auf die Rebellion. Da hatten wir jetzt ja im vergangenen Herbst, wie gesagt, auch diese gewaltsamen Auseinandersetzungen, die es gegeben hat zwischen den Separatisten sozusagen und der spanischen Zentralregierung und dann in deren sozusagen Ausgestaltung als der zentralen Polizei. Da ist aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann immer auch der Vorwurf gewesen, dass die Polizei da auch dafür gesorgt hat, das Ganze zu einer Art Eskalation zu bringen. Also dass jetzt gar nicht so sehr der Schuldige gefunden ist oder jetzt jedenfalls auch nicht klar sozusagen in den Separatisten liegt, sondern dass es auch eine sehr brenzliche politische Situation gewesen ist im Herbst, wo es jetzt schwierig ist, Herrn Puigdemont das sozusagen in die Schuhe zu schieben.
Ja, da bin ich bei dir. Das ist eine ziemlich unklare Situation und wir tun uns in Deutschland ja auch schwer mit der Aufarbeitung, beispielsweise was beim G20-Gipfel in Hamburg stattgefunden hat. Da werden jetzt ja nach und nach auch diverse Störer oder Hooligans im weitesten Sinne jetzt dann doch zur Rechenschaft gezogen, die da marodierend durch die Straßen gezogen sind und dann auch zu teils zu sehr drastischen Strafen verurteilt werden. Ich tue mir da ein bisschen schwer, da eine Einordnung zurückzubringen, wie das konkret in Spanien lief. Fakt ist, damals haben die Barrikaden gebrannt, auch jetzt sieht man natürlich wieder die Bilder von den qualmenden Autoreifen auf den Autobahnen. Und
es geht hoch her.
Es geht hoch her. Es wird auf jeden Fall so weitergehen, dass am Oberlandesgericht Schleswig jetzt eine Phase der Aufarbeitung stattfinden wird, die bedeuten kann, dass die deutsche Justiz weitere Unterlagen einfordern könnte von der spanischen Zentralregierung in Madrid. Es wird dann eventuell sogar noch eine Anhörung geben. Und dann beginnen Fristen natürlich im Hintergrund zu laufen. Die Fristen, da haben wir das nochmal angeschaut, es gibt also eine ominöse Frist von bis zu 60 Tagen, die jemand in Auslieferungshaft bleiben darf. Die kann unter Umständen auch länger dauern. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Maßgabe, dass auch die deutsche Justiz weiß, wir können doch nicht endlos auf Zeit spielen. Und die andere Frage, die natürlich auch auf der Hand liegt, ist, was ist denn mit Puigdemont, wenn er jetzt hier festgesetzt wird und eventuell gar nicht mehr auch nach Belgien zurück kann, könnte er theoretisch in Deutschland Asyl beantragen? Na, wir haben natürlich da ganz andere Personen oder ganz andere Bevölkerungsgruppen und ganz andere Herkunftsländer im Blick. Und das ist auch der, denke ich, entscheidende Punkt. Theoretisch würde so ein Asylantrag gehen. Das ist so die Einschätzung von Asylrechtlern. Die Chancen, ob der dann aber tatsächlich von den Behörden auch so bewilligt werden würde oder verabschiedet würde, die werden als nicht sehr groß eingeschätzt. Denn Spanien ist halt als anderes EU-Mitgliedsstaat doch ein sogenanntes sicheres Herkunftsland. Es gilt als sehr sicher. Und deswegen wird er wohl keine große Chance haben für so einen Asylantrag.
Ja, also ich meine, Spanien ist natürlich wirklich ein ganz enger Partner in der Europäischen Union. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es jetzt hier auch so brenzlig ist. Denn zwischen Deutschland und Spanien möchte man nichts anbrennen lassen, das ist schon klar. Aber auf der anderen Seite gibt es hier viel, viel Unmut. Vielleicht zum Schluss nochmal, Markus, deine Einschätzung. Würdest du sagen, politischer Gefangener oder sollten wir ein bisschen mehr Vertrauen in die Justiz haben?
Also ich plädiere ganz klar dafür, dass wir hier die Justiz in Ruhe ihren Job machen lassen sollten. Es wurde schon zu viel auch in der Politik gesagt, auch der Regierungssprecher hat ganz klar nochmal betont, dass Spanien ein Rechtsstaat ist, weil das eben nochmal angesprochen wurde, wo man auch sich sicher ist, dass da die Dinge gut ablaufen würden, dass es auch um eine Partnerschaft geht, um eine Verlässlichkeit innerhalb der EU. Ich tue mir da schwer mit einer Einschätzung. Die werden jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Monate sicherlich zu einer vernünftigen Entscheidung kommen.
Ja. Aber es ist natürlich viel Frustration, egal mit wem man spricht. Es wird immer geseufzt und den Blick in den Himmel gerichtet und gefragt, warum musste der ausgerechnet in Deutschland festgenommen werden? Tja, so ist es. Jetzt ist er hier und jetzt wird man nüchtern damit umgehen müssen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, zum Thema Facebook. Das ist jetzt ein Skandal, muss man sagen, der schon seit ja, 2 Wochen inzwischen die Gemüter beruhigt und zu wirklich der schwersten Krise des Unternehmens geführt hat. Das kann man nicht anders sagen. Also es gibt, seitdem klar ist, wie Facebook mit den Daten umgeht und mit welchen Partnern es zusammengearbeitet hat, werden Werbegelder abgezogen, sagen Prominente, sie wollen ihren Facebook-Account löschen. Und das alles wegen der Zusammenarbeit mit der Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Jetzt ist bekannt geworden durch einen Whistleblower, den Whistleblower Christopher Wiley, der eben bekannt gegeben hat, wie in Interviews mit der New York Times und dem Guardian, wie bei Cambridge Analytica mit den Daten von Facebook umgegangen ist, wie Cambridge Analytica überhaupt an diese Daten gekommen ist und was es damit getan hat, um den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen. Vielleicht noch einen Schritt zurück. Cambridge Analytica, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Also es gibt sich den Ruf eines wissenschaftlich fundierten Analysehaus, deswegen Cambridge Analytica, hat sich auch zu diesen Zwecken ein Büro in der Cambridge University gebucht, um sozusagen deutlich die Seriosität herauszustreichen. Tatsächlich ist es eigentlich ein Unternehmen, das in London ansässig ist und das schon vor Jahren Kontakt zu Steve Bannon, dem früheren Chefstrategen von Donald Trump, gesucht hat, um ihm anzubieten, bei dem Wahlkampf von Trump zu helfen. Und wie kann man das tun? Cambridge, also auch die Universität, hat schon seit längerem Forschungen gemacht, wie sozusagen sich auf verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, also auch Verhalten in sozialen Netzwerken darauf schließen lässt, welche Präferenzen Menschen haben, welche politischen und persönlichen Präferenzen sie haben. Und daraus lässt sich natürlich Kapital schlagen, sowohl in der Werbung, ja, beim Andienen von Produkten, als auch bei der Beeinflussung der Wahlen. Also das sind schon sozusagen ältere Forschungen, die es gibt. Das hat sich auch schon in früheren Wahlkämpfen gezeigt.
Ja, genau. Also ich meine, Obama ist ja für seine Aktivitäten rund um das Einbinden sozialer Medien in seine Wahlkämpfe sogar sehr gelobt worden im Nachhinein. Er hat Folgendes gemacht, dass er über bestimmte Verhaltensprofile innerhalb seiner Folgerschaft oder seiner Sympathisanten festgestellt hat, es gibt bestimmte Profile oder bestimmte Merkmale und dann die Leute gezielt auch angesprochen hat, hier innerhalb eurer Freundeskreise macht er auch Werbung für mich, initiiert eine Stimmung und so kam es ja zu diesem auch über die sozialen Netzwerke sehr weit verbreiteten Yes, we can. Wir kennen das aus den früheren Wahlkämpfen von Barack Obama. Mit dem großen Unterschied jetzt aber, dass damals auch gesagt wurde, es ist eine Initiative, die durch die Leute selbst hervorgerufen wird. Du selbst hast die Möglichkeit, das weiterzugeben. Und ich glaube, das ist diese Opt-in-Geschichte gewissermaßen, wenn man das mal so juristisch sagen würde, ist der große Unterschied zu dem jetzigen Fall. Denn da liegt es ja komplett anders.
Genau. Tatsächlich war das viel verschleiert. Hier, ja, viel verdeckter ist das vorgegangen, denn es sollte tatsächlich darum gehen, die Menschen zu manipulieren. Also letztendlich kann man vielleicht nochmal diesen Mechanismus erklären. Es gab einen psychologischen Test.
Eine App, ne?
Genau, eine App, die für die Cambridge Analytica Testpersonen suchte, übrigens interessanterweise über die diese Dienstleistungsplattform Amazon Mechanical Turk. Das sind eben diese Clickworker, die dann sozusagen den Auftrag bekommen haben, sich diesen Test runterzuladen. Dafür haben die $1 oder $2 bekommen, um den auszufüllen und haben da quasi massenweise Daten generiert und Dinge über ihre Persönlichkeit preisgegeben. Das waren nicht nur diese 270.000 Leute, die daran teilgenommen haben, sondern eben auch alle ihre Facebook-Freunde. Und weil es ja heutzutage üblich ist, dass man Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Facebook-Freunden hatte, hat sich das natürlich wie ein Schneeballsystem weitergetragen. Und angeblich sollen jetzt die Daten von 50 Millionen Menschen auf den Servern gelandet sein, mit ganz detaillierten Persönlichkeitsprofilen. Und die Idee war dann eben einfach, die auch Cambridge Analytica hatte, ist dann ziemlich dezidiert festzustellen, welcher Typ, mit welchem Typ man es zu tun hat und dann diejenigen auszusortieren, die eben besonders beeinflussbar sind und denen dann mittels Fake News sozusagen in eine bestimmte Richtung, nämlich in die Richtung von Donald Trump, zu treiben. Das war die Idee dahinter. Das scheint auch ganz erstaunlich gut funktioniert zu haben. Man weiß jetzt immer noch nicht genau, wie zu welchem Prozentsatz das tatsächlich zu dem Sieg geführt hat von Donald Trump. Aber jedenfalls kann man davon ausgehen, dass es schon auch nachhaltige Spuren hinterlassen hat.
Ja gut, die Frage ist natürlich, wie viele Mitglieder hat jetzt Facebook an die knapp 2 Milliarden Menschen mittlerweile? Ich gehöre ja eher zu der verbleibenden Menschheit ohne Facebook-Account, aber 50 Millionen von 2 Milliarden, das klingt ja erstmal nicht viel. Aber ich glaube, diese Potenzierung ist das Interessante mit diesem Schneeballeffekt, den du eben ansprachst, und es ist, glaube ich, noch auch das.
Man sieht wieder 50 Millionen, mein Lieber, ist unfassbar viel, ne? Das sind so diese, diese Missverständnisse, die man hat, wenn man immer mit Milliarden hantiert. Aber tatsächlich sind es natürlich viele, viele Amerikaner gewesen. Auch viele sozusagen, wenn man der Meinung ist, also wenn man davon ausgeht, dass es 300 Milliarden es gibt, aber dann natürlich nicht alle wahlberechtigt sind.
300 Millionen, nicht 300 Millionen.
Entschuldigung, genau, jetzt mache ich den gleichen Willen. Also 300 Millionen Amerikaner und natürlich nicht alle
wahlberechtigt.
Wahlberechtigt.
Aber wie beschäftigt uns das denn in Deutschland? Frau Barley hat sich ja da schon geäußert. Ich finde, sie hat auch, wir haben ja vor 2 Wochen über sie gesprochen und so gemutmaßt, wie sie sich machen wird. Und das ist ja so die erste große, auch öffentlich wirksame Bewährungsprobe gewesen. Ich finde, sie hat es ja eigentlich ganz gut gemacht, da in der Positionierung. Es kam dann ja auch, sie hat ja noch gleich von Facebook Europe Leute einfliegen lassen, genau. Aus Dublin. Sir Alan kam, der größte dort Lobbyist für das soziale Netzwerk, und da hat sie dann auch ja einige Forderungen aufgestellt. Aber weiß man denn eigentlich schon, wie viele Leute in Deutschland betroffen sind?
Nee, das weiß man nicht. Es ist ja immer davon die Rede, dass es 1% der Leute außerhalb von Amerika sind, die sich dann womöglich auf Europa oder auch Deutschland verteilen. Also da ist, man hat jetzt nur die Zusage, dass diejenigen, die betroffen sind, auch informiert wurden. Ich wurde jetzt nicht informiert, aber ehrlich gesagt,
du hast einen Facebook-Account.
Ich habe sogar 2, einen privaten und einen offiziellen. Und diesen privaten habe ich schon vor lauter Schreck über diese ganzen Datenmechanismen, die es bei Facebook gibt. Das ist ja nun auch nicht so, als würde man zum ersten Mal drüber reden. Ja, habe ich schon seit Jahren, ehrlich gesagt, relativ datensparsam benutzt. Ja. Und das auch wirklich sehr klein gehalten, den Freundeskreis. Also insofern hab mich das jetzt nicht so wahnsinnig erschüttert, aber es ist eben tatsächlich so, dass schon wirklich bemerkenswert ist, mit welcher Gnadenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit Facebook da auch vorgeht. Da habe ich bei aller Vorsicht, war ich auch selber überrascht. Wenn du fragst, wie sich Frau Barley geschlagen hat, dann muss man sagen, ja, also es war ein schöner Termin. Aber man muss sagen, dass hier auch wir wieder in Deutschland sehen, wie wenig Mechanismen wir doch in solchen Fällen tatsächlich haben. Wenn man nach Amerika guckt, sind natürlich schon die ersten Klagen anhängig. Und wenn du mich fragst, sind das die einzigen, ist das die einzige Sprache, die Facebook und Cambridge Analytica in diesem Fall wahrscheinlich versteht.
Ich stimme dir dazu. Ein Satz aus dem Statement von Frau Barley ist mir da noch im Gedächtnis geblieben. Sie sagt da, Facebook habe versprochen, die Vorhalte der Bundesregierung wohlwollend zu prüfen. Ja, und wenn man das kombiniert mit dem Auftritt, Mark Zuckerberg hat sich auch gemeldet innerhalb einer Videobotschaft. Es gab diverse großflächige Anzeigen in diversen Tageszeitungen, auch hier in unserem Haus. Und man fragt sich immer so.
Facebook hat übrigens auch Anzeigen auch schon wieder zurückgezogen, ne? Also das darf man vergessen.
Das darf man nicht vergessen, aber das ist, wie glaubwürdig ist das, wie nachhaltig ist das? Und du hast recht, wir haben hier direkt als Reaktion in Amerika in der Behörde der FTC, die dort vergleichbar ist wahrscheinlich mit dem Kartellamt, Wettbewerbsbehörde, die sich da auch geäußert hat und das nochmal genau unser auch nachgehen wird, diesen Vorwürfen, bevor ich das wieder hier gleich wieder alles hin so darstelle. In Amerika läuft so einfach, in Deutschland passiert nichts. Das stimmt ja auch nicht. Das Kartellamt hat vor über 2 Jahren Untersuchung eingeleitet, ja. Und Herr Mund hat es natürlich auch gleich geäußert und findet sich bestätigt. Aber was stimmt, man wartet auf Zwischenergebnisse, man wartet auf diese Bußgelder. Bei der FTC hat man offenbar eine andere Drohgebärde. Und die Börsenreaktion war auch ja gleich so, das darf man ja nicht aussprechen. Wir sprechen hier viel über Glaubwürdigkeit, wir sprechen über Kundenservice. Aber wir müssen auch sagen, was hat das für einen wirtschaftlichen Schaden auch schon für Facebook gehabt? Aktienkurs abgestürzt, ja. Teilweise 9% hat sich dann wieder erholt, aber offenbar ja schon seit Anfang des Jahres deutlich Kapital vernichtet.
Genau, aber vielleicht reden wir nochmal ganz kurz über die Klagen, die es denn nun gibt. Es sind natürlich auch etliche Sammelklagen und ich will wirklich das amerikanische System echt nicht verherrlichen, aber es ist natürlich, mischt sich immer so ein bisschen mit der Frustration, die sich über die mangelnden Rechtsschutz hier in Deutschland gibt. Ne? Also es gibt ja noch zwischen dem Schwarz und dem Weiß hier in den beiden Ländern gibt es ja noch eine ganze Menge Graustufen, die man sich vorstellen könnte. Also zu den Verbraucherklagen ist jetzt so, dass in den Vereinigten Staaten schon einiges eingelegt wurde, zum Beispiel in Florida, zum Beispiel in Illinois. Und übrigens, ach, da vielleicht noch mal ein kleiner Hinweis, wer sich für diese Klagen interessiert, sehr dezidiert, wird das von der Kanzlei Löffel Abra auf Twitter sozusagen immer wieder veröffentlicht und die Anwälte dort sind sehr rührig dabei, nachzuvollziehen, wer gerade wo klagt und stellen auch die Klageschriften rein. Das würden wir auch hier in den Shownotes mal tun, weil die eine aus Illinois wirklich ganz interessant ist. Also auch da wieder natürlich der Hinweis, dass das natürlich Vorwürfe sind, die von den Anwälten bzw. den Klägern erhoben wird. Da ist natürlich nichts schon bestätigt, aber und man weiß nicht genau, wie der Standpunkt von Facebook wird sich dazu noch erst artikulieren, aber es ist eben sehr interessant, was darin schon alles sozusagen dargelegt wird. Seitenlang wird in dieser Klage über eigene Experimente von Facebook geschrieben und darüber, was die eben schon gemacht haben, damit experimentiert haben, Emotional Manipulation Experiments, die durchgeführt haben sollen, um einfach mal zu testen, was passiert eigentlich, wenn man Leuten nur negative Nachrichten auf ihre Timeline streut, was passiert, wenn man nur positive draufschreibt, wie werden da die emotionalen Stadien transferiert.
Das klingt ja so ein bisschen wie Clockwork Orange schon fast ein bisschen.
Ehrlich gesagt, also zumindest was in dieser Klageschrift alles aufgelistet wird, ist das in der Tat erschreckend. Wie gesagt, was dran ist, wird sich noch zeigen, aber insofern wirklich mal ein Grund, da auch näher hinzugucken. Das sind übrigens die Klagen, die von den Verbrauchern eingelegt werden. Dann gibt es eben noch US-Investoren, die Facebook verklagen, ja eben einfach, weil sie sachlich falsche und irreführende Aussagen zur Firmenpolitik gemacht haben sollen. Und deswegen sozusagen dieser Aktienkursverlust, den du eben ja schon erwähnt hast, deswegen nicht vorhersehbar war. Und das fordern dann wiederum die Investoren ein. Auch eben, wie gesagt, die Verbraucherschutzbehörde hat sich eingeschaltet. Also da gibt es ganz auf einmal innerhalb von nur wenigen Wochen natürlich ganz, ganz viele rechtliche Schlachtfelder, die sich auftun, nicht alle wirklich erfreulich, das will ich gar nicht sagen. Und natürlich auch vom Erpressungsgehalt groß, aber es tut sich was und man kann auch hoffen, dass es da Aufklärungen gibt.
Vielleicht noch einen Nachtrag, weil ich ja eben so ein bisschen frohlockt habe als Nichtnutzer dieses sozialen Netzwerks, wie man ja beispielsweise bei den äußerst geschätzten Kollegen des Podcasts von Lage der Nation hören konnte, an der Sonntagsausgabe. Die haben sich auch sehr ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Philipp Banse, auch ein Journalist vom Deutschlandfunk und Uwe Burmeier, Richter in Berlin, glaube ich, und auch regelmäßiger Hörer, war hier, glaube ich, auch schon mal
euer Gast
in einem Interview, haben sich darüber unterhalten. Da kam folgender interessanter Aspekt, auch für Nichtnutzer des Netzwerkes. Durch alle Seiten ziehen sich ja mittlerweile die schönen bekannten blauen Daumen, der Like-Button. Und jedes Mal, wenn man auch als Nichtnutzer von Facebook auf so eine Website geht mit einem Like-Button, wird irgendwo auf irgendeinem Server auf dieser Welt ein kleines Merkmal gesetzt über diese Bilddatei und wird ein sogenanntes Shadow-Profile erstellt. Und sobald dieses von mir immer mehr zusammengestellte Shadow-Profile irgendwann aktiv gestellt wird, nämlich dann, wenn ich mich dann doch entscheiden würde, ein Facebook-Profil zu erstellen, wird das gespiegelt und dann hat man komplett schon Bewegungsprofil oder Vorlieben. Also sehr abstrus und sehr spannend, was da passiert momentan in der digitalen Welt. Mhm. Aber Corinna, wie heißt es so schön? Man muss auch irgendwie mitmachen, weil ansonsten kann man die Sachen auch alle nicht nutzen.
Ja. Leider. Die geht's natürlich, an die sieht man ja, dass es auch anders geht. Vielleicht noch der letzte Hinweis, dass,
über WhatsApp haben wir gar nicht gesprochen.
Richtig, genau. Dass bei Facebook, sozusagen natürlich auch im Geschäftsmodell drin ist. Also die, sozusagen das Profil seiner Nutzer sozusagen auch zu verkaufen, scheint offensichtlich, ein Geschäftsmodell von Facebook zu sein. Die Klage nennt, Facebook deswegen eben nicht nur das größte soziale Netzwerk, sondern auch the largest data mining operation in existence, also sprich die größte Datenausbeutungsorganisation der Welt. Das gehört eben sozusagen dazu, dass die Daten, die Nutzer da eben reinbringen, auch tatsächlich analysiert und genutzt werden. Das muss man eben wissen, wenn man da ist. Dabei belassen wir es jetzt, würde ich sagen, und kommen weiter auf einen wirklich tragischen Fall, der sich in Freiburg ereignet hat im Oktober 2016, der hier in ganz Deutschland für ganz viel Diskussionen gesorgt hat. Da ging es um eine sehr brutale Vergewaltigung und einen Mord an einer Studentin, an der Studentin Maria, die nachts auf dem Fahrrad fuhr und plötzlich heruntergerissen wurde von einem Mann, der aus Afghanistan ursprünglich stammt und hier Asyl beantragt hat. Der hat sie gepackt, hat sie runtergerissen, hat sie vergewaltigt und dann in einen Fluss.
In die Dreisam, in Freiburg gelegt.
Geworfen, genau. Und auch dafür gesorgt, dass sie ertrinkt und stirbt, um seine Tat zu verdecken.
Ja, wurde überführt, wurde vors Gericht gestellt und das Urteil kam in der vergangenen Woche.
Richtig, und das war wirklich auch angesichts der Diskussion, die es gegeben hat, das höchste Urteil, was man sich jetzt vorstellen kann. In diesem Fall, es war eben Mord. Und der wurde geahndet nicht nur mit der vorgesehenen lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern auch mit Sicherheitsverwahrung. Das heißt, nach den üblichen 15 Jahren kommt er keineswegs frei, sondern wird weiter weggestellt, weil das Gericht eben eine besondere Gefahr gesehen hat in diesen Mann und gesagt hat, es besteht ein großes Risiko, dass er das nochmal tut.
Denn Anlass gab es ja in der Vergangenheit. Dieser Flüchtling ist ja, wie man jetzt nachvollziehen kann, zuvor über Griechenland eingereist. Und in Griechenland gab es ja schon mal den Vorwurf eines, wenn ich es richtig recherchiert habe, versuchten Tötungsdelikts. Und trotzdem konnte er weiter nach Deutschland einreisen, wurde offenbar dann nicht mehr.
Wurde er sogar verurteilt für 10 Jahre, hat dann 2 Jahre da gesessen und ist aus irgendeinem Grund wieder vorzeitig freigelassen worden und ist dann weiter eben nach Deutschland gefahren und hat hier eben dann auch diese furchtbare Tat begangen. Und die Diskussionen waren mannigfaltig, auch weil dieser Mann zunächst übrigens als Jugendlicher gehandelt wurde.
Ja, genau.
Denn das Ganze fand übrigens auch vor einer Jugendstrafkammer statt, denn er hat einfach behauptet, er sei wesentlich jünger als er ist. Ich glaube, er hat behauptet, er sei 17. Zum Tatzeitpunkt und so hat man ihn auch am Anfang tatsächlich hat man diesen Fall auch betrachtet. Dann gab es allerdings Überprüfungen. Anhand seiner Zähne hat man dann festgestellt, dass er wesentlich älter sein muss.
Genau, also es gibt verschiedene Diskussionen, die da stattfinden. Anwendbarkeit, Erwachsenenstrafrecht, Jugendstrafrecht. Da gibt es ja auch bestimmte Vorschriften im Jugendstrafrechtsgesetz und die da eine Überleitung möglich machen. Das hat was mit Entwicklungsreife zu tun, wo man dann sagt, ist jemand im Alter von 18 bis 21 schon so weit in seiner Persönlichkeitsstruktur, dass er die Tat auch kognitiv so als Tat hätte verwirklichen können und damit eventuell als Erwachsener zu bestrafen wäre, was wir natürlich dann sehen, eine deutlich längere Haftstrafe gewesen ist. Und in dem Fall ist es ja dann auch so. Und das, was du eben ansprichst, ist ja die Diskussion, die parallel dann sehr auch, man muss schon fast sagen, gesellschaftspolitisch lief, soweit es um die Alterfeststellung von Flüchtlingen ging, weil das ja nicht der einzige Fall ist, der in dem Kontext in die Diskussion gerät. Wir haben ja in Kandel in Rheinland-Pfalz, wo ja auch ein Mädchen erstochen wurde von ihrem mutmaßlich deutlich jüngeren Freund, auch ausländischer Herkunft, auch ein Flüchtling, eine ganz ähnliche Diskussion wieder. Ja.
Genau, und letztendlich hat das sozusagen alles für ihn nichts gebracht. Also es wurde, wie gesagt, abgelehnt, das nach Jugendstrafrecht zu beurteilen. Die Kammer hat ziemlich dezidiert gesagt, ich glaube, es war jetzt gar nicht genau klar, wie alt er jetzt nun eigentlich ist. Jedenfalls über 18. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, bis 21 das nach Jugendstrafrecht zu beurteilen, wenn der die nötige Reife nicht vorliegt.
Ja, aber da gab es ja, glaube ich, im Urteil selbst ist die Kammer darauf eingegangen, hat gesagt, dass sie diese Voraussetzung nicht sieht und deswegen das Erwachsenenstrafrecht dann auch zu Gelte kam, mit der Folge eben der lebenslangen Haft plus der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und der natürlich anschließenden Sicherungsverwahrung. Ja.
Genau. Also insofern ein wirklich sehr tragischer Fall, der jetzt ein sehr klares Ende gefunden hat. Ich würde sagen, da...
Ja, Ende weiß ich noch nicht. Er hat ja offenbar auch schon ankündigen lassen, da in Revision gehen zu wollen. Und dann wird sich der Bundesgerichtshof vermutlich, je nachdem wie schnell das jetzt abläuft, schon Ende des Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, mit dem Fall nochmal beschäftigen müssen. Nichtsdestotrotz, so jemand ist natürlich dann jetzt erstmal hinter Gittern. Ja, da ist nicht, dass er in dem Kontext jetzt frei rumlaufen könnte. Das würde, glaube ich, mit der Historie, auch wenn da nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten immer noch eine Unschuldsvermutung gelten könnte, soweit er nicht rechtskräftig verurteilt ist, wenn er in Revision geht, aber das wäre ja auch hanebüchen, wenn der jetzt dann rumlaufen könnte.
Und letztendlich rechtlich war ja dann relativ wenig unklar, denn dass es diesen Mord gegeben hat, also dass es die Vergewaltigung gegeben hat, war klar, dass es dann zu einem Mord kam durch, da war das Mordmerkmal eben die Verdeckungsabsicht der ersten Tat. Auch das schien relativ problemlos und gegeben zu sein. Das heißt, wird man sehen, wie viel dann tatsächlich an Diskussionsbedarf es noch vor dem Bundesgerichtshof gibt.
Aber ich denke, wir können dann zu den, das ist wie gesagt ein Abschluss, wir können dann jetzt zu den Nachträgen kommen, die auf zwei frühere Sendungen rekurrieren. Die eine, die glaube ich Konstantin und du zusammen aufgenommen haben, Anfang März diesen Jahres, vor ziemlich genau 3 Wochen, gab es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die haben an 2 Tagen der Woche immer, so muss man schon fast sagen, so eine Sammelentscheidung. Und eine hat dann doch sehr weitreichende Auswirkungen für die sogenannte Schiedsgerichtsbarkeit gehabt. Das ist die Achmea-Entscheidung, ein Fall, über den ihr hier diskutiert habt, betraf Investitionen einer niederländischen Krankenversicherungsgruppe in der Slowakei. Da ging es um Öffnung eines Marktes, Liberalisierung eines Marktes. Und damals hat der EuGH entschieden, dass das Instrumentarium von internationalen Schiedsgerichten insoweit nicht anerkennt, dass die als Institution ein Vorlagerecht haben an den EuGH selbst. Denn wenn er das zugelassen hätte, hätte natürlich jedes Schiedsgericht sagen können, pass auf, wir stellen uns die Frage im Fall XY, ob dieser Sachverhalt mit dem Europarecht überhaupt übereinstimmt, ist konform ist und würden das gerne von dir geklärt haben, wie es die nationalen Gerichte auch machen können. Und
das hat der EuGH nicht zugelassen und hat dann aber gleichzeitig gesagt, übrigens auch diese Schiedsgerichte als solche sind nicht vereinbar mit Europarecht. Das war ein ziemlicher Schlag ins Kontor von rund 200 Schiedsklauseln, die es ja gibt in den unterschiedlichen bilateralen Verträgen zwischen verschiedenen Staaten. Nun gibt es ja einen Fall, den Vattenfall.
Den Vattenfall, genau.
Genau, also Vattenfall, der Energiekonzern, der hier gegen die Energiewende geklagt hat, gegen den Atomausstieg der Bundesregierung und dies vor dem Schiedsgericht in Washington getan hat. Da hat sich, da gibt es jetzt Auswirkungen, das EuGH-Urteil tatsächlich auf dieses Verfahren hat.
Das ist ein Fall, den wir beide ja auch schon seit längerem sehr intensiv verfolgen. Corinna hat Anfang des Jahres größer darüber geschrieben, ich auch in Vergangenheit schon. Das Urteil war eigentlich angesetzt oder vorgesehen, es ist ein sehr erfahrenes Schiedsgericht, das sich Vattenfall, also auch Deutschland da zusammengestellt haben. Man muss da vielleicht nochmal in zwei Sätzen sagen, bei so einem internationalen Schiedsgericht ist es ja so, dass jede Partei ein Vorschlagsrecht für einen Arbitrator hat, also einen Co-Schiedsrichter, die kommen dann beide rein und beide einigen sich dann aber wiederum auf einen Vorsitzenden des Schiedsgerichts. In dem Fall ist das Albert-Jan Vandenberg, einen Niederländer, sehr, sehr erfahrener Schiedsrechtsexperte, auch lange Jahre Anwalt gewesen, dann jetzt mit einem Lehrauftrag. Und der ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr stringent und sehr schnell zu seinen Urteilen kommt. Man hat da eigentlich damit gerechnet, dass letztes Jahr im Sommer, also wir reden über Sommer 2017, das Urteil kommen wird, aber dann hat sich das alles verzögert. Man kann das ganz gut sehen, weil das X, so heißt die Organisation, das nach außen auch sehr transparent macht, wann dann da nochmal Schritt X kommt und Schritt Y und man sieht, dass das Schiedsgericht auch im vergangenen Jahr noch das eine oder andere Mal sogenannte Procedural Orders einberufen hat, dann sind dann Schriftstücke nochmal reingereicht worden und tatsächlich ist es dann aber auch so gewesen, nach dem EuGH-Urteil, das war glaube ich Anfang März, 3., 4. März, muss es unmittelbar danach Briefe, so habe ich das recherchieren können und habe das auch erfahren.
Übrigens auch bei Einspruch nachzulesen, also Einspruch beim Online-Magazin FAZ Einspruch im Internet.
Gab es Schreiben an beide Parteien, in denen das Schiedsgericht beide Parteien dann nochmal gefragt hat, wie seht ihr das? Wie seht ihr die Auswirkungen dieses Achmea-Urteils? Denn ein Punkt, den der EuGH da angesprochen hat, ist, es geht um bilaterale Verträge zwischen EU-Mitgliedstaaten und man könnte jetzt sagen, es geht hier um einen Fall eines staatsnahen Konzerns Schwedens gegen den Bund. Aber es gibt nicht um einen Anspruch, der sich auf Grundlage eines konkreten Vertrages zwischen Schweden und Deutschland beruft.
Sondern es geht um die internationale Energiecharta.
Energiecharta. Das ist ein Vertrag, der Anfang der 90er Jahre geschlossen wurde. Konstantin hat das, glaube ich, dargelegt. Und eigentlich damit auch diente, gerade nach der Öffnung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, dass viele Investoren in die doch sehr brachliegenden Energiemärkte in Osteuropa oder der ehemaligen Sowjetunion noch kommen konnten. Das war eigentlich die Grundidee, Marktliberalisierung, auch den Handel zu fördern. Und Vertragspartei, jetzt wird es entscheidend, diese Energiecharta ist unter anderem auch die EU selbst geworden. Und das ist der springende Punkt in der Sache, dass man sich jetzt fragen muss, gilt das, was der EuGH gesagt hat, auch für die ECT, also so die Abkürzung, oder eben nicht, weil nämlich die EU selbst Vertragspartnerin geworden ist. Weil wenn man dann zu dem Punkt kommt, dann sind im Umkehrschluss alle bilateralen Schutzabkommen, in denen die EU eine Vertragspartnerin ist, nach der Definition und nach dem Dafürhalten des EuGHs möglicherweise, ich will nicht sagen null und nichtig, das würde jetzt zu weit gehen, aber sie sind in Frage gestellt. Und dann muss man sich natürlich immer wieder fragen, was heißt das für CETA, TTIP? Ja. Also ihr seht oder ihr hört vielmehr, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Sache, die sehr weit reichen kann, über die wir viel diskutieren können. Aber da soll man es auch mal belassen.
Genau, und wir haben relativ kühn behauptet, sozusagen die internationale Energiecharta ist da fein raus, eben weil EU Vertragspartner ist. Aber das scheint eben das internationale Schiedsrecht.
Sehr strittig. Genau.
Anders zu sehen, aber auch da werden wir berichten, wie es weitergeht. Jetzt noch einen winzigen Hinweis auf Stormy Daniels, für die wir ja inzwischen eigentlich auch eine feste Kategorie in unserem Podcast einrichten könnten. Die Pornodarstellerin Stormy Daniels, auch Stephanie Clifford im wahren Leben genannt, die jetzt eben nun ihr sagenumwobenes Interview gegeben hat, 60 Minutes. Ich konnte es leider nicht voll sehen, da fehlte mir der Zugang zu. Ist im Internet, glaube ich, auch nicht vollständig erhalten, sondern eben nur in Schnipseln.
Ja, man kann das über diverse YouTube-Kanäle sich aber anschauen. Also muss man gucken, ob man da auch...
In Schnipseln, genau. Also leider eben nicht die vollen 60 Minuten, die sie sich mit Anderson Cooper unterhalten hat. Da ging es jedenfalls hoch her. Sie hat Details genannt über die Affäre als solche. Interessant auch der Hinweis, wie Trump ihr gesagt hat, sie erinnere ihn an seine Tochter. Ist natürlich auch ein bisschen unappetitlich. Aber was wir juristisch noch hinzufügen können, ist, dass seitdem natürlich zwischen dem Trump-Anwalt Michael Cohen und ihrem Anwalt hoch hergibt, da gab es auch dann wieder Anwürfe im Fernsehen. Und jetzt noch eine Klage, die Stormy Daniels wiederum gegen Michael Cohen gerichtet hat, nämlich der Diffamierung. Denn sie fühlt sich jetzt sozusagen schlecht behandelt und da gibt jetzt sozusagen nicht nur Schlagabtausch vor laufenden Kameras, sondern ja, eben auch weiter vor Gericht.
Vielleicht da noch ein Aspekt, weil wir in der Folge von vor zwei Wochen da ja sehr viel über die Non-Disclosure Agreements gesprochen haben, die Geheimhandelsabkommen, Klauseln. Das ist jetzt natürlich obsolet. Ne? Sie ist damit in die Öffentlichkeit gegangen und sich jetzt noch darüber zu streiten, ob die tatsächlich so Bestand hat, ob die null und nichtig ist. Ich meine, das hat sie jetzt de facto.
Wobei das natürlich für die Schadensersatzklage von Donald Trump natürlich nicht uninteressant.
Aber ich meine, die Geschichte ist natürlich jetzt
in der Welt. Hat jetzt jeder mitgekriegt.
Und sich jetzt noch irgendwie zu streiten über so NDAs, das ist jetzt ja Kindermädchen. Ja.
Kommen wir nun zum gerechten Urteil. Da geht es einfach um die Brisanz, die es haben kann, wenn man ein Prank, Terroranschlag.
Ich muss jetzt, glaube ich, nochmal erklären, jetzt für den einen oder anderen, was ein Prank ist.
Ja, ein Prank ist sozusagen einfach nur ein schlechter Scherz. Ja, also das so hat es ja früher auch schon gegeben. Aber jetzt nennt man das eben Prank, ist ein Scherzvideo, das ein YouTuber mit dem schönen Namen Oppo Red, mit immerhin 2 Millionen Followern, du brauchst gar nicht so
despektierlich zu schauen. Ich folge ihm nicht und ja, gut.
Genau, auf YouTube gestellt hat. Da ging es darum, dass er so getan hat, als würde er neben einer Hamburger Sparkasse einen Aktenordner platzieren, in dem eine Bombe drin ist. Und dann hat er eben geschrien, 30 Sekunden habt ihr alle Zeit, lauft lieber, wenn euch euer Leben etwas wert ist. Ja, das war im Oktober 2017. Und das hat er eben ins Internet gestellt und Leute sind da tatsächlich drauf reingefallen und so eine schlaflose Nächte gehabt haben. Und daraufhin wurde er verurteilt zu einer Bewährungsstrafe von 7 Monaten sowie 200 Stunden Sozialarbeit. Dann hatte er noch einen Helfer mit dabei, einen 26 Jahre alten Mitangeklagten, der da nun auch verurteilt wurde. Dann ging das Ganze in eine Berufung, aber jetzt ist das Urteil rechtskräftig. Das heißt, mit schlechten Scherzen sollte man sich in Zukunft zurückhalten, insbesondere eben, wenn es um Terroranschläge gibt. Das ist vielleicht auch eine durchaus alte Weisheit, aber eine, die jetzt hier durch dieses Urteil nochmal erneuert wird. Also das kann teuer werden, insbesondere der Mitangeklagte, dessen Geldstrafe wurde übrigens reduziert, ja, von jetzt muss er nicht nur 120 Tagessätze, sondern eben nur noch 90 zu bezahlen, ist aber trotzdem vorbestraft und hat eben muss 10 Euro bezahlen pro Tagessatz. Also sind dann eben auch bei 900 Euro. Das ist jetzt nicht die Welt, aber zeigt eben bei dem Tagessatz von 10 Euro, dass er ohnehin auch offensichtlich nicht besonders viel verdient hat. Angeblich hat er auch seinen Job dadurch verloren. Also all das sind schwere Konsequenzen, die es haben kann, wenn man mal einen blöden Scherz macht.
Und vor allen Dingen, das sollte man dann vielleicht noch sagen, mit anhand der 90 Tagessätze, er ist dann halt auch natürlich vorbestraft. Ne? Wenn er jetzt das Ziel gehabt hätte, durch das Vorgehen, durch die Berufung da zu erreichen, dass unter die 90 Tagessätze, was ja die Schwelle ist, für die Vorstrafe, soweit man auf die Geldstrafen guckt, zu kommen, ist ihm das nicht gelungen. Und das wird ihm jetzt nachhängen, dieser blöde Scherz.
Ja. Klar. Gut, und bei diesem gerechten Urteil belassen wir es jetzt nochmal, wünschen eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder die Woche verhandeln. Dann wird Konstantin wieder dabei sein mit am Ruder. Markus, du wirst sicherlich demnächst mal wieder Gelegenheit haben, hier bei uns am Mikrofon zu sitzen. Wir freuen uns wie immer über Feedback, ob es nun auf Twitter, auf Facebook sind wir lustigerweise gar nicht mit diesem Podcast.
Du ja privat, aber unterm Blog. Richtig. Auf Twitter werden wir ja angeschrieben, wie wir auch in den letzten Wochen immer gesagt haben.
Per E-Mail oder Brief. Dann wünschen wir noch ein wunderbares Osterfest. Genießen Sie die Tage und schalten Sie gerne bald mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.
Genau. Schöne Feiertage. Ciao.